Working Beyond 9 to 5, der Podcast, in dem sich alles um Visionen für die Arbeitswelt der Zukunft dreht. Mein Name ist Katharina van Meenen-Röhrig. Mit meinen Gästen spreche ich über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich Human Resources. Wir erforschen die spannenden Chancen, die sich durch innovative Arbeitsmodelle, moderne Arbeitsumgebungen und leistungsstarke Softwarelösungen ergeben. Und los geht's! Let's design the future of work. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working Beyond 9 to 5. Heute feiern wir ein kleines Jubiläum. Es ist bereits unsere 10. Folge. Darum freue ich mich auch sehr, einen ganz besonderen Gast zu dieser Jubiläumsfolge begrüßen zu dürfen. Timo Müller. Timo ist Managing Director bei PQX und zählt zu den europaweit führenden Experten, wenn es um die Monetarisierung und Preisgestaltung von Softwareprodukten geht. In seiner beeindruckenden Karriere hat er über 150 Pricing-Projekte, vor allem für Softwareunternehmen, erfolgreich begleitet und zahlreiche Unternehmen bei der Transformation von klassischen Lizenzmodellen hin zu zukunftsfähigen SaaS- und Subscription-Modellen unterstützt. Lieber Timo, herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne noch einmal selbst vor.
Ja, hi Katharina. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Schön, dass ich dabei sein darf. Und ich freue mich natürlich auf das Gespräch mit dir. Und ja, wie gesagt, ich bin Timo. Du hast eigentlich alles zusammengefasst. Ich mache seit 15 Jahren Software Pricing, Software Monetarisierung. Ich sage mal gerne, viel anderes kann ich auch nicht. Insofern, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Und ja, genau, ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Ich freue mich auch sehr, lieber Timo. Ja, das Thema SaaS, ein Riesenthema, eine Riesenbewegung, muss man wirklich sagen. Für viele, glaube ich, auch eine völlig neue Weltanschauung. Wie bist du denn persönlich zu dem Thema SaaS gekommen und was genau fasziniert dich daran?
Ja, also wie bin ich dazu gekommen, ist ehrlicherweise ganz unspannend. Ich habe einfach nach der Universität in der Beratung angefangen bei Simon Kucher und Partners, bin dort in der Software Practice gelandet. Das war eher Zufall, beziehungsweise zu 100% Zufall. Und seitdem in dem Thema eben. Insofern totaler Zufall, dass ich da reingekommen bin. Und wie das dann ist, wenn man einmal reinkommt, dann interessiert man sich mehr dafür, beschäftigt sich mehr damit, wird besser in dem Thema. Und so wird dann daraus eine Dynamik, sodass ich ja letztendlich dann auch dort geblieben bin bei dem Thema.
Ja, und das, wie du gerade gesagt hast, schon seit 15 Jahren. Wie hat sich das Thema SaaS seitdem entwickelt, würdest du sagen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, in der Sache ist natürlich Software as a Service auch vor 10, 15 Jahren schon eine gute Sache gewesen. Sicherlich ist das auch sozusagen heute noch viel dominanter, als das früher war. Was meinen wir damit eigentlich? Naja, erstmal die Vorteile von SaaS-Lösungen sind einfach inzwischen so dominant, dass sie einfach nicht mehr wegzureden sind. Und das hat sich sicherlich in den letzten 10 Jahren nochmal massiv verstärkt. Und was dementsprechend dann passiert ist, ist, dass SaaS-Lösungen ja vor allem zu Beginn in dem Bereich eingesetzt wurden, wo sie relativ einfach zu implementieren waren, was natürlich sich aber dann im Laufe der Zeit auch verändert hat. Ne? Inzwischen durchdringt SaaS die gesamte Softwarebranche. Es gibt im Prinzip keine Software mehr, die nicht in irgendeiner Form auch als SaaS-Lösung erhältlich ist. Das war vor 5 oder 10 Jahren noch anders, wenn wir jetzt mal irgendwie an ERP-Systeme zum Beispiel denken, die vielleicht auf gerade der Komplexität am absolut obersten Ende angesiedelt sind. Da war es vor 10 Jahren eigentlich unmöglich, eine SaaS-Lösung zu finden. Aber auch die ganz komplexe Software wird zunehmend dann jetzt als SaaS-Lösung konzipiert und angeboten. Und insofern ist das vor allem eine Veränderung entlang der Komplexität der Software. Ne? Also von eher einfachen, simplen, monokausalen Lösungen hin zu ganz komplexer Software, die eben nun inzwischen auch zunehmend als SaaS-Lösung angeboten wird.
Und wie glaubst du, hat der Markt sich dahingehend entwickelt? Ich erinnere mich noch vor einigen Jahren, so 2015, 16, da gab es noch sehr viele Diskussionen darüber, die eigenen Daten in eine Cloud zu geben. Da war das noch ein Riesenthema, insbesondere hier in Deutschland. Ich nehme das nicht mehr so wahr, aber wie ist deine Einschätzung dazu?
Nee, ich glaube, du hast total recht, da hat sich total was verändert. Ich meine, der deutsche Markt oder der deutsche Kundenstamm vor allem war natürlich immer schon ein Stück weit, sagen wir mal, etwas konservativ bei dem Thema, zumindest konservativer als jetzt die klassisch angelsächsischen Länder. Aber da hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren was getan. 15, 16 fing das, glaube ich, an und dann in den letzten 2, 3 Jahren hat es nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen aus meiner Sicht. Denn die Vorteile von SaaS-Lösungen sind einfach inzwischen so dominant, dass sie nicht mehr wegzureden sind. Sei es jetzt die Entwicklung natürlich, also die Leistungsstärke der Software, sei es der Betrieb, sei es die Sicherheit in der Cloud. Also so viele Vorteile, dass inzwischen einfach auch es schwierig ist, gegen eine SaaS-Lösung zu argumentieren.
Ja, insbesondere jetzt haben wir gerade die Vorteile auch auf Unternehmensseite uns angeschaut. Welche Hauptvorteile siehst du denn jetzt auch für Unternehmen, ihr eigenes Lizenzmodell in ein zukunftsfähiges SaaS-Modell dann eben auch zu transformieren?
Ja, also ich glaube, der wichtigste Grund ist tatsächlich jetzt nicht im klassischen Sinne ein Vorteil, sondern eher ein Zwang, ehrlicherweise. Und das liegt im Prinzip daran, dass nun mal Software sich weiterentwickelt, Software sich verbessert. Und das tun natürlich alle Teilnehmer im Markt. Und die Vorteile von SaaS-Lösungen sind eben so dominant, wie gesagt, nicht nur in der Entwicklung der Software, auch in der Skalierbarkeit der Software, im Betrieb der Software, dass die Unternehmen, die frühzeitig und zügig und konsequent auf SaaS-Lösungen umstellen, einfach Vorteile generieren. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wer das nicht tut, hat die entsprechenden Nachteile. Insofern ist es aus meiner Sicht vor allem ein Zwang, der sozusagen durch die SaaS-Transition, die entsteht, für andere sozusagen einen Zwang entstehen lässt, dem man eben folgen muss. Denn wenn man eben in der Qualität Software anbieten und betreiben möchte, dann geht das inzwischen aus meiner Sicht nur noch als SaaS-Lösung.
Ja, das ist ganz spannend. Und wenn sich die Unternehmen dann dafür entscheiden, jetzt wirklich ihr Geschäftsmodell zu ändern, was ist ja ein wirklich großer Schritt und dahinter stehen Aufwände und das ist ein Riesenprojekt. Was siehst du häufig, was sind typische Fehler, die gemacht werden können?
Ah, da gibt es natürlich ganz, ganz viele, ehrlicherweise.
Vielleicht also, so die Klassiker.
Am Ende fängt das alles, lustigerweise, ich habe auch schon Kunden erlebt, die das, oder Kunden und Teilnehmer im Markt, die es mehrfach versucht haben, also die es sozusagen nicht geschafft haben im ersten Anlauf. Insofern, das gibt es auch die Fälle. SAP ist hier ein Beispiel, die es ja auch immer wieder mal in unterschiedlicher Konsequenz und bei unterschiedlichen Produkten versuchen. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele. Ich denke, am Ende das Wichtigste ist in erster Linie mal die strategische Entscheidung, die dahinter steht. Die muss getroffen sein mit all seiner Konsequenz und muss natürlich von da aus auch abgeleitet werden, auf was es bedeutet. Das ist ja vor allem eine Implikation für die Produktentwicklung, die eine andere Art von Software konzipieren und schreiben muss. Es ist eine Implikation für den Betrieb, also für alle administrierenden und hostenden Elemente von Software. Es ist natürlich auch eine Umstellung für den Vertrieb, der in einer anderen Art und Weise Software verkaufen muss. Also betroffen sind davon schlichtweg alle im Unternehmen. Insofern ist es eine sehr, sehr große Veränderung, die entsprechend gemanagt werden muss. Und wenn du mich jetzt fragst, was so das eine kritische Kernerfolgskriterium ist, dann würde ich sagen, dass es vor allem im Commitment, in der Standhaftigkeit des Managements liegt, ne? Denn mit all diesen Widrigkeiten muss halt umgegangen werden und die Rolle rückwärts ist eine ganz, ganz schlechte Rolle.
Ich kann mir vorstellen, es gibt mit Sicherheit auch viele Skeptiker dann auch mal im Unternehmen, die sagen vielleicht, Mensch, das haben wir doch aber jetzt jahrelang anders gemacht. Ich kann mir vorstellen, das Thema Kommunikation ist da wahrscheinlich auch ganz wichtig. Wie frühzeitig würdest du denn die alle Beteiligten sozusagen mit ins Boot holen und da auch ganz offen und transparent in die Kommunikation gehen?
Ja, grundsätzlich bin ich persönlich jetzt ein Fan von sehr offener Kommunikation, übrigens nicht nur intern, auch extern, also auch gegenüber den Kunden. Und auch immer wieder klar zu machen, was ist jetzt der Hintergrund dieser Entscheidung, warum machen wir das, warum machen wir das auch nicht mehr so, wie wir es heute machen und vor allem auch übrigens die Alternative aufzuzeigen. Also was würde eigentlich passieren, wenn wir diesen Weg nicht gehen würden? Das ist immer eine ganz interessante Diskussion, gerade auch in der Kommunikation nach innen, weil, wie gesagt, normalerweise oder häufig reagieren Mitarbeiter natürlich mit kritischen Rückfragen. Aber wenn man sie dann selbst mal auch überlegen lässt, was denn passieren wird, wenn wir diesen Weg nicht gehen, dann fällt auf, dass relativ schnell auch die richtigen Gedanken natürlich passieren. Nämlich, ja gut, der Wettbewerb macht das aber ja trotzdem, ob wir es nun machen oder nicht machen. Der Wettbewerb wird vielleicht zukünftig eine bessere Software haben als wir. Der Wettbewerb wird vielleicht einen skalierbaren Betrieb sicherstellen können als wir. Und daraus entsteht dann eigentlich relativ schnell auch der Gedanke in der eigenen Mitarbeiterschaft, ah ja, na gut, also wenn das so ist, dann müssen wir den Weg wohl auch gehen. Und übrigens, Kunden reagieren auch in dieser Art und Weise in der Regel auf die Kommunikation, wenn man sie frühzeitig einbindet. Ne? Auch Kunden verstehen das. Natürlich ist ihnen klar, dass das Implikationen für sie hat, auch Aufwände mit sich bringt, in der Regel gerade in dieser einmaligen Migration dann. Aber letztendlich, aus meiner Sicht, wenn man alle Parteien frühzeitig einbindet, dann findet man einen Weg, das auch erfolgreich gemeinsam zu gehen, diesen Weg.
Wie viel Zeit würdest du sagen, von der Entscheidung zur Umstellung jetzt eines klassischen Geschäftsmodells bis zu wirklich Beginn der Migration müssen Unternehmen einplanen?
Ja, du, also in der Frage zielst du ja vor allem sozusagen auf die Konzeptions- oder Vorbereitungsphase ab, ne? Und das ist, ich glaube, im Grunde gar nicht so eine enorme Investition. Also das sind meistens dann einige Monate, wenn dann die Entscheidung einmal wirklich getroffen ist, dass man diesen Weg sich anschaut. Die Frage, die sich dann nochmal stellt, ist, gibt es noch weitere vorbereitende Maßnahmen rund um die Produktentwicklung und das Hosting zu treffen, die auch vorbereitend natürlich sind in dem Sinne. Das kann ja auch mal länger dauern. Bei den meisten ist es ehrlicherweise so, dass dort ja schon was passiert ist in dem Moment, wo diese Entscheidung dann auch getroffen wird, dass Cloud-Lösungen schon in irgendeiner Form vorhanden sind. Ehrlicherweise aber auch immer mal wieder erleben wir natürlich Software, die dann zwar sozusagen in der Cloud angeboten werden soll, die aber im engeren Sinne gar keine SaaS-Software ist. Also ehrlicherweise, da wird einfach dieselbe alte Perpetual-Software auf eine Cloud gelegt und in dem Sinne ist sie ja noch gar nicht fully SaaS sozusagen. Also das ist dann natürlich nochmal eine Reise, die auch mehrere Monate oder Jahre dauern kann. Ist aber kein Grund, nicht anzufangen, ehrlicherweise, denn am Ende ist es ohnehin eine Reise und nicht von heute auf morgen in einen Neuzustand, sondern eben über viele Umwege und Zwischenschritte. Insofern die reine Konzeption kann in wenigen Monaten gelingen.
Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich auch eine Frage, wie viel Ressourcen und Kappa kannst du da halt als Unternehmen sicherlich draufsetzen und welcher Priorisierung machst du es wahrscheinlich auch. Und jetzt, wenn man anfängt mit dieser Migration, man migriert vermutlich nicht alle Kunden auf einmal, sondern das ist ein Prozess. Wie lange würdest du sagen, ich meine, das ist nicht bei jedem Unternehmen gleich, aber wie viel Zeit müssen Unternehmen ungefähr einplanen vom Beginn der SaaS-Migration, bis man sagt, jetzt habe ich aber auch wirklich ja, den letzten Kunden sozusagen migriert?
Ja, da kann ich nur wieder auf SAP verweisen. Also das Projekt dort, das geht sicherlich über mehr als eine Dekade. Insofern, das kann schon sehr, sehr lange dauern, das erfolgreich zu tun, ohne dass ich jetzt mir hier Ärger mit der SAP einhandeln möchte. Also insofern, das hängt schon sehr natürlich an der Breite der Produkte, an der Breite der Kundenstämme. Das ist klar. Insofern alles möglich. Ich würde mal sagen, es gibt Software, die wirklich ziemlich Plug and Play ist. Da kann so eine Migration auch in der Umsetzung in wenigen Monaten erfolgen. Das ist natürlich auch eher die Ausnahme, beziehungsweise das ist dann vor allem die Art von Software, die heute eigentlich schon und auch schon länger zu 100% in SaaS-Lösungen läuft. Also ehrlicherweise sind da die Migrationen dann abgeschlossen. Bis hin irgendwie zu klassischer, mittelständiger Software, würde ich mal sagen, wo dann so eine Migration irgendwie von 1 bis 2 Jahren bis 3 bis 4 Jahre dauern kann, aber sozusagen in einem verhältnismäßig überschaubaren Zeitraum, in dem dann auch alle Kunden migriert werden können, bis dann eben auf dem anderen Ende, wo du dann wirklich in klassischer ERP-Software und Ähnlichem bist, wo es dann ehrlicherweise wirklich auch lange dauert, weil dort die Aufwände natürlich enorm sind in dem Kontext.
Was würdest du Unternehmen sagen, die der Meinung vielleicht sind, also eigentlich würde ich das gerne machen, aber ich habe einfach total Sorge, dass mir dann die Kunden wegrennen, ja? Dass sie das nicht mitgehen. Mein Markt ist hier vielleicht noch nicht so weit. Ne? Also das sind so Strömungen, die hört man ja manchmal. Was ist deine Antwort auf diese Skepsis dazu?
Also erstmal ist Skepsis ja kein Problem. Das lässt einen ja nur, sagen wir mal, vorsichtig und bedacht werden. Und das ist ja was Gutes. Insofern sollte man die, glaube ich, auf jeden Fall ernst nehmen und auch besser verstehen. Vielleicht sogar auch mit Kunden mal dazu sprechen zu dem Thema ganz offen. Vielleicht gibt es ein paar vertraute Kunden oder man macht das über ein anderes Format. Also wirklich auch einfach diese Skepsis ein bisschen, ich sag mal, validieren mit den eigenen Kunden und zu verstehen, wie würden die dann auf so ein Thema reagieren. Also das ist, glaube ich, erstmal ganz fair. Und dann gilt es, das so ein bisschen zu sortieren. Also was sind jetzt die genauen Gründe für diese Skepsis? Was genau liegt dahinter? Ist es wirklich Kundenverlust? Warum würden die Kunden das ganze Thema kritisch sehen? Und dann auch darauf dann passgenaue Antworten zu finden. Denn da muss man ja auch ehrlich sein. Jede dieser Migrationen, jede dieser Branchen, jede dieser Kunden sind ein bisschen anders. und brauchen dementsprechend auch ein bisschen andere Art und Weise einer solchen Reise. Insofern, diese Individualitäten muss man schon auch erkennen und erfassen und dann entsprechend ernst nehmen und bearbeiten. Wenn man das denn tut und eben nicht mit einem pauschalen Konzept, was man irgendwie, keine Ahnung, im Internet recherchiert hat oder sonst was, auf alle drüber stülpt, dann gelingt es sicherlich auch, dort einen Pfad zu entwickeln und skizzieren, der die jeweiligen Kunden auch mitnimmt.
Das heißt, du würdest schon auch so eine individuelle Ansprache während so einer SaaS-Migration an die Kunden empfehlen und dir dann auch während dieses Prozesses schon Feedback der Kunden auch einholen dazu.
Ja, genau. Also letzter Punkt aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Ne? Feedback einholen, die Kunden verstehen, mit den Kunden reden, um wirklich auch sicherzustellen, dass man auch deren Punkte auf dem Schirm hat. Denn wir wollen sie ja nicht ignorieren. Es gibt sicherlich valide Punkte seitens der Kunden bei einer solchen Reise. Und dann genau eben ein gutes Konzept auch entwickeln, was auf diese Situation eingeht. Das sind so Fragen wie aufwendig ist denn eigentlich so eine Migration technisch? Das ist eine ganz relevante Frage, ob wir jetzt hier irgendwie einige wenige Manntage reden, ob wir über eine Plug-and-Play-Lösung reden, ob wir über ein riesiges Migrationsprojekt auf Kundenebene sprechen. Das macht ja einen großen Unterschied. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist natürlich sicherlich auch genau zu verstehen, was sind jetzt die Mehrwerte, die die Kunden in diesem Fall von einer solchen SaaS-Transformation überhaupt haben. Also wie viel profitieren sie von den Mehrwerten des Produkts, von der Skalierbarkeit in der Entwicklung, von der Skalierbarkeit im Betrieb, von der sicherheitsrelevanten Aspekten. Das muss man alles natürlich schon genau verstehen, was die Mehrwerte und mehr Nutzen auf Seiten der Kunden auch sind, um sie dann auch entsprechend in den Fokus zu rücken und die Migration darauf abzustecken.
Ja gut, und wir hatten es eben ja auch schon mal gesagt, der Markt macht es auch, das heißt, der Wettbewerber wird es wahrscheinlich dann eben auch tun. Wie siehst du da die Entwicklung von SaaS-Modellen in den nächsten Jahren? Werden wir komplett wegkommen von Lizenzmodellen irgendwann?
Also wenn ich richtig informiert bin, dann ist es so, dass 2023 das erste Jahr war, wo eine Mehrheit der deutschen Softwareerlöse im Bereich der SaaS-Modelle abgewickelt worden ist. Wir sehen aktuell, dass ca. 2-4 Prozentpunkte der Softwareerlöse pro Jahr von Lizenz in SaaS-Modelle übergeht. Was, wenn man einmal rechnet, klar macht, dass wir im Jahr in 10 Jahren ca. 75-80% aller Softwareumsätze im Bereich der SaaS-Modelle sehen. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist mit den restlichen 20%? Und da kommen wir genau auf die Fälle, die ich eben schon beschrieb. Wir haben natürlich einige sehr, sehr komplexe Softwarelösungen auch im Land und im Einsatz, die sicherlich etwas länger brauchen vielleicht, um wirklich in SaaS-Modelle überführt zu werden. Es gibt noch ein paar andere. Wir reden natürlich über Public zum Teil als Sektor, der sich einfach natürlich sehr, sehr schwierig tut mit dem Thema und auch, sagen wir mal, public-nahe Branchen, wie zum Beispiel die Rüstung, wo einfach sehr hohe Sicherheitsstandards liegen zum Teil und diese auch von im Prinzip exogen vorgegeben sind, sodass es gar nicht in der Macht der Unternehmen steht, jetzt in eine SaaS-Lösung zu wechseln oder nicht, sondern das sind schlichtweg Vorgaben, die vorherrschen. Und dass die sich auflösen, da gibt es wahrscheinlich wenig Argumente. Das sind sicherheitsrelevante Aspekte und dort muss man natürlich einfach anerkennen, dass eine Lösung, die im eigenen Keller liegt, erstmal streng genommen sicherer aussieht. Ob das nun in der Wahrheit wirklich so ist, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber klar, man kann natürlich eine Lösung, die im Keller liegt, anders abschotten als eine, die nicht im Keller liegt.
Ja, klar. Ja gut, also das heißt, man muss natürlich als Unternehmen so ein bisschen flexibel auch im Geiste bleiben und sagen, ich werde vielleicht nicht 100% meiner Kunden sofort in ein SaaS-Modell überführen können, aber das sollte eben das Ziel sein. Und dann muss man sich solche Kunden vermutlich einfach individuell anschauen und gucken, wie man da eine Lösung findet.
Genau, typischerweise kommt dann nach einigen Jahren der Punkt, wo man dann einen Restbestand an Kunden in alten Modellen hat. Und dann wird es irgendwann dann natürlich ganz, ganz spannend, weil der Betrieb und die Betreuung dieser Kunden natürlich immer teurer wird, weil sie einfach so eine kleine Restmenge ausmachen. Und dann irgendwann gilt es, eine strategische Entscheidung zu treffen. Akzeptieren wir jetzt sozusagen erstmal oder auch auf Dauer solche Legacy-Setups oder ziehen wir irgendwann einen harten Schnitt und zwangsmigrieren all unsere Kunden mit entsprechenden Konsequenzen. Die Entscheidung ist dann sehr individuell zu treffen. Die hängt natürlich auch sicherlich viel mit Kostenstrukturen dann ab. Also was kostet es mich, solche Legacy-Setups zu bedienen? Und muss dann irgendwann sicherlich auch getroffen werden, ja.
Ja, absolut. Timo, vielleicht einmal noch so ein bisschen Grundlage des Ganzen, weil ich das auch immer wieder in Gesprächen mit anderen Menschen feststelle. Du sagtest eben auch selber SaaS oder ähnliche Modelle. Kannst du einmal für uns definieren, bitte, was SaaS genau bedeutet? Weil ich glaube, nicht jeder hat ja vielleicht ein identisches Verständnis immer davon.
Ja, aber ehrlicherweise bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob ich die eine Definition habe, beziehungsweise frage ich mich gerade, ob es die eine überhaupt gibt. Das wäre mal, ist gleich meine erste Google-Abfrage. Also was verstehe ich unter SaaS? Also ich verstehe unter SaaS eigentlich eine Software, die im Grunde gemietet wird und dadurch, dass sie gemietet wird, ich ein Anrecht darauf habe, dass sie fortlaufend auf dem neuesten Stand ist. Damit verbinde ich auch, dass ich überall auf sie zugreifen kann. Das bedeutet, dass ich sie erstmal sozusagen mobil erreichen kann in irgendeiner Form. Plus ich erwarte, dass sie irgendwo auf einem Cloud-Service liegt, wo ich mich selbst nicht mehr mit dieser Software beschäftigen muss. Das sind alles an sich eigentlich losgelöste Komponenten voneinander. Streng genommen ist alles auch in jeglicher Kombination mit der Alternative möglich. Nur so würde ich jetzt für mich SaaS definieren, die Summe dieser Einzelteile macht eigentlich eine Fully SaaS-Lösung sozusagen aus. Also die Kombination all dieser Elemente, was dann eben zu maximal skalierbarer Produktentwicklung, maximal skalierbarem Betrieb sowie auch zu maximal skalierbarer Monetarisierung oder Kommerzialisierung der Produkte führt. Mhm.
Und du hattest gerade noch das Stichwort gesagt, mobil erreichbar. Da fällt einem natürlich direkt ganz viel ein. Aber SaaS-Lösungen im Allgemeinen verändern ja auch unser Denken oder unsere Art zu arbeiten. Was sind da für dich die stärksten Trends innerhalb von SaaS-Lösungen?
Ja, also das Thema SaaS wird natürlich weiter seinen Weg gehen. Wie gesagt, alle SaaS-Lösungen sind inzwischen so dominant, dass sie eigentlich alternativlos sind aus meiner Sicht. Und insofern, das wird den Softwaremarkt weiter durchdringen, das ist völlig klar. Was natürlich jetzt wirklich nochmal eine Veränderung ist, ist das Thema künstliche Intelligenz. Ich glaube, das ist klar, da reden jetzt alle drüber und zwar zu Recht, denn es macht halt einfach vieles, vieles anders. Es ändert ehrlicherweise die Rahmenbedingungen des Softwaremarkts, sowohl im Betrieb, aber als natürlich auch in der Entwicklung von Software. Wie auch natürlich alle Softwareunternehmen in sich natürlich wesentliche Effizienzgewinne hier erreichen können. Das heißt, das Thema AI nimmt natürlich jetzt, oder künstliche Intelligenz nimmt Fahrt auf. Und jetzt wird es natürlich spannend. Denn wenn ich jetzt künstliche Intelligenz meinen Kunden zur Verfügung stellen will, dann funktioniert das ja ehrlicherweise nur vernünftig im Rahmen einer SaaS-Lösung. Ja. Also mit einer alten On-Prem-Lösung, AI-Lösung auszuspielen, wird natürlich schwierig. Insofern, jetzt freuen sich natürlich all die, die diese Migration oder Transformation schon geschafft haben, die quasi Plug-and-Play-AI-Lösungen einbinden und ausspielen können. Aber umso wichtiger wird es in der Zukunft, denn der Mehrwert der AI-Lösung wird ja nur zunehmen und der wird signifikant zunehmen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht darauf umstelle, dass ich diese AI-Angebote meinen Kunden bald auch unterbreiten kann, naja gut, die anderen werden es tun. Insofern werde ich ja sozusagen relativ an Produktnutzen oder Wertigkeit verlieren. Mhm. Und die SaaS-Lösung oder die Tatsache, dass ich ein SaaS-Produkt anbiete, ist natürlich notwendige Bedingung, um auch AI-Lösungen entsprechend einbinden zu können.
Also wir sehen, es führt kein Weg an SaaS vorbei. Es ist im Prinzip alternativlos und insofern kann man ja wahrscheinlich nur jedem Unternehmen empfehlen, sich jetzt wirklich auch auf den Weg zu machen. Spätestens jetzt.
So ist das wohl.
Ja. Also Timo, vielen Dank dafür schon mal. Ich würde dir gerne noch die Signature-Frage stellen. Die stelle ich allen meinen Gästen immer am Ende des Podcasts. Und ich bin sehr gespannt, weil es gibt natürlich immer sehr viele verschiedene kreative Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Stell dir vor, du bist in deinem Unternehmen der kreative Kopf des Projektes Designing the Future of Work. Ne, deinen Ideen sind keinerlei Grenzen gesetzt. Welche Zukunft der Arbeitswelt würdest du erschaffen, wenn alles möglich wäre?
Ja, da darf man jetzt mal richtig kreativ werden. Genau. Also was mir vielleicht sofort einfällt, ist, ich erlebe natürlich viele Unternehmen, wo das Thema Kommunikation zwischen Management und den Teams zu kurz kommt. Kommunikation ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um Motivation auch zu erzeugen und hochzuhalten. Und häufig fehlt schlichtweg die Zeit und der Raum, um Dinge, Entscheidungen, Priorisierungen, Tätigkeiten zu erklären. Insofern jetzt wieder im Rahmen von AI frage ich mich, wie wäre es eigentlich, wenn es quasi einen digitalen Twin der Geschäftsführer gibt? Und dieser digitale Twin der Geschäftsführer steht rund um die Uhr zur Verfügung, um Fragen zu erklären, Hintergründe zu erklären, Beweggründe zu erklären, Strategie zu erklären, also quasi CEO-Kommunikation on demand. Also das fände ich doch wirklich sensationell, wenn ich dann einfach mal sozusagen ständig zu jeder Kleinigkeit hören könnte, was meine Geschäftsführung zu dem Thema sagt. Also spannende Idee, finde ich. Und da bin ich gespannt, bis das kommt.
Also das finde ich auch eine hervorragende Idee, muss ich wirklich sagen. Klingt auch sehr zeitersparend und wäre sicherlich für viele ein Riesenmehrwert. Mal gucken, wer ja darauf jetzt aufspringt. Auf jeden Fall finde ich die Idee sensationell. Also sehr cool. So hat es auch noch keiner beantwortet.
Ja, naja, dann vielleicht kommt es ja bald.
Genau. Ja, Timo, vielen Dank für das spannende Gespräch und die ja super vielen Einblicke in die SaaS-Welt. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Bewerten Sie uns gerne auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl und folgen Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Design the Future of Work.